Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Generalanzeiger Bonn, Juni 2014. Einen schockierenden Fund haben Samstagnacht Spaziergänger gemacht. Nachdem sie ein Wimmern gehört hatten, entdeckten die Passanten in einem Gebüsch nahe der Eisenbahngleise einen Rucksack. Die sofort alarmierten Streifenbeamten und Rettungskräfte fanden ein augenscheinlich neugeborenes Kind in dem Rucksack, teilt die Polizei mit. Nach Lage der Dinge war das hilflose Neugeborene ausgesetzt worden. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Jungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. An jedem zweiten Donnerstag sprechen wir hier über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Ich bin Anna-Maria Bekes.
Und mein Name ist Sabrina Bauer.
Hi Sabrina. Wir sprechen heute über einen Fall, der sich ziemlich genau vor 10 Jahren, im Sommer 2014 nämlich, in Bonn abgespielt hat. Es ist ein Kriminalfall, der die Menschen hier und in der Region auch sehr bewegt hat und der vor allem ein ziemlich großes mediales Interesse hervorgerufen hat. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück.
Ja, wie wir schon im Intro gehört haben, geht es um ein Baby, das im Sommer 2014 in einem Rucksack in einem Gebüsch an einem einsamen Weg in Bonn ausgesetzt wird. Wer die Mutter ist und warum der Kleine an einem so abgelegenen Ort abgesetzt wird, das alles bleibt zunächst ein Rätsel. Aber über die Hintergründe wird viel spekuliert. Man hatte das Gefühl, dass ganz Bonn die Mutter des Kleinen finden wollte. Die kuriose Geschichte eines Findelkinds also. Das, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, aber überlebt. Trotzdem entwickelt sich der Fall zu einer Kriminalgeschichte, die mit einem Gerichtsprozess endet. Da es sich um einen sehr sensiblen Fall handelt, haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge komplett auf Namen zu verzichten und nicht so viele Details über das Leben der Beteiligten preiszugeben, um ihre Identität zu schützen.
Ja, wir haben da vorher viel drüber gesprochen und am Ende dann entschieden, dass wir wirklich auch die Namen nicht ändern, sondern wirklich komplett weglassen, um gar nicht erst das zu personalisiert zu machen. Es geht hier um die Sache und nicht um konkrete Personen und wir wollen natürlich nicht, dass vor allem das Kind, das ja, wie du gerade schon gesagt hast, zum Glück überlebt hat, damit zu sehr konfrontiert wird irgendwann. Wir haben das gerade schon so ein bisschen rausgehört. Du hast den Fall ja damals total intensiv verfolgt, oder?
Genau, ich war damals gerade freie Mitarbeiterin für die Bonner Lokalredaktion und der Fall war natürlich in der Redaktion Gesprächsthema, aber auch im Freundes- und Familienkreis in Bonn. Und ich erinnere mich sehr gut an unsere eigene Berichterstattung, aber auch an die von den anderen Medien. Und ich habe später sogar, und das ist was Persönliches, gar nicht so weit weg von dem Ort gewohnt, an dem der Junge ausgesetzt worden ist. Also ich kenne die Stelle.
Das heißt, du bist da auch immer vorbeigegangen, vermutlich. Ja.
Bonn. Ein Samstagabend im Juni 2014. 3 Jugendliche gehen an den Bahngleisen entlang. Es ist eine kühle, regnerische Nacht. Ist es eine Fügung des Schicksals, dass die 3 ausgerechnet diesen Weg gewählt haben? Weil der Bahnübergang, den sie eigentlich nutzen wollten, geschlossen ist und es nachts bis zu 30 Minuten dauern kann, bis sich die Schranken wieder heben, laufen sie stattdessen auf diesem einsamen Weg bis zu einer Bahnunterführung. Außer ihnen ist zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem ansonsten nachts praktisch nicht genutzten Fußgänger- und Radweg unterwegs. Plötzlich hören sie ein Wimmern. Sie denken zuerst an ein Tier, halten es für das Fauchen oder Miauen einer Katze. Doch einer der 3 hält inne. Mit einer Taschenlampe leuchtet er in das Dickicht, teilt schließlich das Gebüsch mit den Händen und erkennt direkt am Zaun zu den Bahngleisen einen Turnbeutel. Im Licht der Lampe sind eindeutig Bewegungen unter dem dunklen Stoff zu erkennen. Den Jugendlichen wird nun klar, von wem die Geräusche stammen und was sich in dem Turnbeutel befindet. Ein Baby. Sie verständigen die Polizei.
Ja, wir haben es am Anfang gehört. Wie gesagt, es wird ein Baby ausgesetzt. 3 Jugendliche finden den Jungen zum Glück und sie rufen dann die Polizei. Was machen die Beamten, als sie eintreffen?
Also sie öffnen den Rucksack und finden darin den stark unterkühlten Jungen. Seine Körpertemperatur liegt da nur noch bei 29,5 Grad. Obwohl es eine Nacht im Juni ist, erreichen die Temperaturen Tiefstwerte von 13 Grad. Das Baby kommt dann direkt auf die Intensivstation einer Kinderklinik. Was die Ärzte feststellen können, die Nabelschnur ist noch frisch. Das heißt, das Kind ist an dem Tag erst geboren worden. Für die Mediziner steht aber auch fest, wäre der Kleine erst am nächsten Tag gefunden worden, hätte er das nicht überlebt.
Also wirklich viel, viel Glück dabei. Und ich glaube, wenn das jetzt nicht Juni, sondern November oder Dezember gewesen wäre, hätte das auch anders ausgehen können. Wie geht's denn dann weiter?
Ja, der Fall stellt zunächst alle vor ein Rätsel. Aufgrund des abgelegenen Ortes, an dem das Kind aufgefunden wird, und auch der Einschätzung der Mediziner, die wir gerade gehört haben, geht die Polizei natürlich erstmal von einem versuchten Tötungsdelikt aus und richtet in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission ein. Sie setzen bei ihren Ermittlungen auf die Hilfe der Bevölkerung und veröffentlichen zunächst ein Foto des Rucksacks.
Also nur ganz kurz zur Erklärung, die gehen von einem Tötungsdelikt aus, weil sie davon ausgehen, dass die Person, die das Baby da abgelegt hat, nicht wollte, dass das entdeckt wird.
Oder dass es zumindest, dass sie in Kauf nimmt, dass das Kind nicht überlebt.
Okay. Das heißt, es wird ein Foto des Rucksacks veröffentlicht. Hat das Erfolg?
Ja, leider nur erstmal mäßigen Erfolg. Es melden sich gerade mal wenige Anrufer bei der Polizei. Und die Beamten fordern daher Unterstützung vom Landeskriminalamt in Düsseldorf an. Die Experten der sogenannten operativen Fallanalyse erstellen für die Mutter eine Art Täterprofil. Und die Arbeit der Profiler zahlt sich aus. Sie grenzen einen Bereich rund um die Fundstelle von etwa einem Quadratkilometer ein. Sie sind sich sicher, das Kind ist in der näheren Umgebung zur Welt gekommen und die Mutter kannte sich gut dort aus. Sie verteilen daher Flugblätter in der Umgebung und hängen Fahndungsplakate auf.
Aus der Fahndungsmeldung der Polizei. Wem ist eine Frau aufgefallen, deren Wesen sich in den vergangenen Monaten verändert hat, die auffällig zu- oder abgenommen, ihren Kleidungsstil verändert oder Sport und anstrengende Tätigkeiten vermieden hat? Die Mutter könnte möglicherweise schon andere Kinder haben.
Ja, wir haben jetzt gerade gehört, was auf diesen Fahndungsplakaten stand damals. Was passiert denn mit dem kleinen Jungen, mit dem Baby, während die Polizei nach seiner Mutter fahndet?
Ja, wir haben schon gehört, der Kleine verbringt zuerst die Nacht auf der Intensivstation einer Kinderklinik und kommt dann für eine Woche auf die Überwachungsstation. Außer der Unterkühlung fehlt dem Kleinen zum Glück nichts. Nach ein paar Tagen bekommt er auch Besuch von seinen drei Rettern in der Klinik. Die drei Freunde, noch Jugendliche im Alter von 16, 16 und 19 Jahren, werden von Freunden und der Presse natürlich als Helden gefeiert, weil sie ihn gefunden haben.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also die haben wirklich alles richtig gemacht. Und was ich irgendwie total niedlich fand in der Berichterstattung war, dass die dann noch einen Aufruf irgendwie mit untergebracht haben. Ja, ich suche übrigens eine Ausbildung als Elektrotechniker. Können Sie das auch schreiben? Und das hat unsere Kollegin dann netterweise auch gemacht. Also das fand ich irgendwie schon total rührend.
Sehr süß auch, dass die Mutter extra noch kleine Geschenke für das Kind besorgt hat. Also ein kleines Stofftier und auch noch Kleidung.
Ja, also die haben sich da echt verantwortlich gefühlt. Aber apropos verantwortlich, wenn die Mutter nicht bekannt ist, oder die Eltern. Wer ist dann für das gefundene Kind verantwortlich?
Ja, das regelt das Familiengericht und die haben erstmal eine Mitarbeiterin des Bonner Jugendamtes eingesetzt, die die Vormundschaft übernimmt. Danach kommt das Kind dann erstmal in eine Kurzzeitpflegefamilie und das Amt für Kinder, Jugend und Familie nimmt auch schon Kontakt mit einem Ehepaar auf, die den Jungen eventuell adoptieren wollen.
Also das läuft alles schon parallel, bevor das andere geklärt ist quasi.
Generalanzeiger, August 2014. Wochenlang hat die Polizei nach ihr gesucht. Jetzt ist die Mutter von Baby Felix gefunden. Beamte nahmen gestern eine 21-Jährige fest, die ihr Neugeborenes im Juni in einem Gebüsch ausgesetzt hat. Am Nachmittag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führte einer der zuletzt eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung zu der 21-Jährigen. Die junge Frau habe die Tat bei der Polizei gestanden und auch ausführliche Angaben zu ihrer Motivlage gemacht. Beim Ermittlungsrichter habe sie jedoch im Beistand einer Anwältin keine Aussage mehr gemacht. Näheres zur Tat und zur Person der Frau wollten die Ermittler nicht bekannt geben.
Jetzt haben wir es gerade schon gehört, die Polizei möchte keine näheren Informationen zur Tat und zur Mutter bekannt geben und das ja auch aus gutem Grund. Es hindert allerdings manche Medien nicht daran, Spekulationen zu veröffentlichen, ne?
Richtig, das ist auch ein Grund, warum wir uns entschieden haben, das ganze Thema ein bisschen sensibler anzugehen. Denn allein im Urteil gibt es einen ganzen Abschnitt darüber, wie die mediale Berichterstattung, vor allem die der Boulevardmedien, abgelaufen ist. Ein Boulevardblatt, das vor allen Dingen in Bonn und Köln aktiv ist, titelt mehrfach von der Herzlosmutter und gibt Details aus dem Leben der damals ja noch Tatverdächtigen preis, die sie vor allen Dingen identifizierbar machen, was gegen alle journalistischen Standards verstößt.
Ja, also es gibt ja gute Gründe, warum es diese Standards gibt und warum man sich auch daran halten sollte. Das heißt, das tut diese Zeitung in erster Linie nicht, ne?
Nee, es geht sogar noch weiter. In einem anderen Zeitungsartikel wird ein Psychologe zitiert, der mutmaßt, das Kind sei durch Gewalt entstanden. Und zusätzlich gibt es zu den Artikeln auch Bilder der Tatverdächtigen, die nur mit einem schwarzen Balken über der Augenpartie anonymisiert werden sollen. Das schreibt auch das Gericht. Zitiere, die Bebilderung der Artikel zeigt wiederholt eine lebenslustige, fröhliche Frau, mit Top bekleidet, ein Becher in der Hand, der schwarze, schmale Streifen über den Augen ist für eine Anonymisierung, wie sie damit vorgegeben werden soll, nicht geeignet. Und das Gericht erwähnt auch im Urteil einen anderen Artikel, in dem falsche Informationen veröffentlicht werden, zu denen es laut Gericht zu keiner Zeit der Ermittlung überhaupt Anhaltspunkte gegeben hat. Ich zitiere auch hier nochmal, nach Informationen soll es sich um einen verheirateten Familienvater aus XX handeln, der zum DNA-Test ins Polizeipräsidium musste. Er und XX sollen sich vor einem halben Jahr bei einer Halloween-Party näher gekommen sein. Es soll dann an der Stelle passiert sein, wo die 21-Jährige später das dort gezeugte Baby aussetzte.
Also da fehlen mir echt die Worte. Das ist wirklich unfassbar, was für völlig haltlose Spekulationen da veröffentlicht werden. Und das, wie du eben schon gesagt hast, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Mutter ja noch nur in Anführungsstrichen tatverdächtig ist. Also Stichwort Unschuldsvermutung galt hier offenbar nicht. Aber wie findet die Polizei denn schließlich diese Mutter?
Ja, eine Mitspielerin aus ihrer Sportmannschaft gibt der Polizei den entscheidenden Hinweis. Ihr ist aufgefallen, dass ihre Mitspielerin, eine 21-Jährige, im Sommer zugenommen hatte und plötzlich wieder schlank ist. Sie geht aber nicht direkt zur Polizei, sondern spricht mit der 21-Jährigen über ihren Verdacht und die Suche nach der Mutter des Babys. Die 21-Jährige erklärt ihre Gewichtsschwankungen aber mit einem Wechsel der Pille. Also sie tut's einfach ab. Und die Mitspielerin schlägt dann vor, einfach gemeinsam zur Polizei zu gehen, um sie als Mutter des ausgesetzten Babys auszuschließen, also um das Gerücht einfach aus der Welt zu schaffen. Aber die 21-Jährige lehnt ab. Wir können uns vorstellen, warum. Die Mitspielerin bleibt dann aber trotzdem skeptisch und spricht sich schließlich mit dem Trainer ab und mit einer weiteren Mitspielerin und geht dann doch mit ihrem Verdacht zur Polizei. Ja, das macht sie dann Ende Juli 2014, also ungefähr einen Monat, nachdem das Baby gefunden wurde.
Also wir haben es gerade bei den Jugendlichen, die das Baby gefunden haben, schon gesagt. Und ich finde, das kann man hier nochmal wiederholen. Auch diese Mitspielerin, die hat wirklich genau das Richtige aus meiner Sicht getan. Auch erstmal mit ihr zu sprechen, finde ich sehr sensibel. Und da merkt man auch, dass sie wahrscheinlich eine gute Beziehung zueinander hatten. Ihr noch dieses Angebot zu machen, komm, lass uns zusammengehen und dich ausschließen. Und ich finde es trotzdem genau richtig, dass man dann am Ende auch zur Polizei geht. Was machen die Beamten dann?
Ja, die klingeln am 8. August an der Wohnung der 21-Jährigen in Köln. Und sie sagt, dass sie das Gerücht kennen würde, aber nicht schwanger ist. Also das, was sie eigentlich vorher auch schon ihren Mitspielerinnen gesagt hat. Und erst als die Beamten ihr erklären, dass sie einen DNA-Test machen werden, bricht sie in Tränen aus und gibt dann auch direkt zu, das Kind ausgesetzt zu haben. Aber sie bittet darum, ihren Freund und auch ihre Schwester vor der Festnahme anrufen zu dürfen. Ihre Eltern will sie nicht sprechen. Sie sagt sinngemäß, Zitat, wenn meine Mutter das erfährt, bringt sie mich um.
Ja, das ist heftig. Was macht sie denn sonst für einen Eindruck auf die Beamten?
Ja, sie scheint fast erleichtert zu sein, endlich mit jemandem über alles reden zu können. Auch beim Anhörungstermin zur Haftprüfung berichtet sie ausführlich von der Tat. Sie sagt zudem, dass sie nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft eine Therapie machen möchte, um alles zu verarbeiten.
Ja, wir sollten uns vielleicht ihre Geschichte mal genauer angucken. Was ist die 21-Jährige für ein Mensch?
Ja, also ich habe ja viel darüber gelesen, viel recherchiert und ich finde, sie ist in ihrer Geschichte nicht nur Täterin, sondern in gewisser Weise auch Opfer ihres Umfeldes beziehungsweise auch so ein bisschen der Erwartungen der Gesellschaft. Also in den Gerichtsunterlagen steht, dass sie seit ihrer Kindheit ein fröhlicher Mensch war, der viel lachte, offen und engagiert gegenüber anderen und allseits beliebt war. Dass sie tatsächlich aber auch unsicher war, blieb auf diese Weise oft vor ihrer Umgebung verborgen. Also sie wird so klassisch als People-Pleaser, würde man es heute sagen, bezeichnet. Ne? Also als eine junge Frau, die den Menschen in ihrem Umfeld einfach alles recht machen möchte und Konflikten aus dem Weg geht. Und dafür ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche komplett hinten anstellt. Vielleicht verdeutlicht das ein Beispiel. Also sie geht zum Beispiel auch nicht zum Frauenarzt. Das ist eine unangenehme Situation, der sie so aus dem Weg geht.
Das heißt, sie geht grundsätzlich nicht hin? Also genau. Sie hat noch nie einen Frauenarzt besucht?
Ja.
Das ist also zu der Zeit, ja. Oder ich weiß gar nicht, ist es so ungewöhnlich? Was lässt sich denn über ihre Kindheit sagen? Wie ist sie aufgewachsen? Also kommt sie aus einem schwierigen sozialen Umfeld vielleicht? Oder was ist der Grund?
Also was ich zumindest gelesen habe, ist, dass ihre Eltern sich trennen, als sie 8, 9 Jahre alt ist und sie wächst bei ihrer Mutter in Bonn auf, ist an manchen Wochenenden bei ihrem Vater. Sie macht Abitur und zieht dann fürs Studium nach Köln. Sie hat eine ältere Schwester, die aber 9 Jahre älter ist, also doch ein größerer Altersunterschied. Und ihre Schwester wohnt auch schon zur Tatzeit nicht mehr, also schon seit längerem nicht mehr zu Hause. Was man aber sagen kann, und das räumt ihre Mutter während des späteren Gerichtsprozesses ein, dass in der Familie einfach wenig über Gefühle gesprochen wird, also über emotionale Probleme, zwar über Probleme in der Schule, aber so Sachen wie Liebeskummer, Beziehungen und auch Sexualität werden ausgeklammert.
Okay, verstehe. Das könnte zumindest Konfliktpotenzial bergen und könnte auch erklären, warum sie dann eben auch nicht zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin geht, ne? Wie sieht's denn mit dem weiteren sozialen Umfeld aus? Hatte sie eine beste Freundin, einen besten Freund?
Ja, die hatte sie. Also mit ihrer besten Freundin konnte sie sich auch während der Schulzeit über Probleme wie Liebeskummer, also das, was sie zu Hause nicht so besprechen konnte, auch austauschen. Aber nach dem Abi, wie das manchmal so ist, haben die beiden sich aus den Augen verloren, einfach in unterschiedlichen Städten studiert und dann nur noch sporadisch Kontakt übers Handy. Ansonsten ist sie im Sport aktiv. Wir hatten es schon gehört, die Mitspielerin, die dann zur Polizei geht. Ja, und Teil einer Sportmannschaft.
Und über diese Sportmannschaft lernt sie auch den Vater des Kindes kennen, oder?
Genau, sie lernt ihn im Frühjahr 2012 auf einer Geburtstagsfeier im Sportverein kennen. Ihre Beziehung entwickelt sich dann aber erst ab Januar 2013. Da sie in unterschiedlichen Städten wohnen, führen sie eine klassische Wochenendbeziehung. Aber während er sich mit ihr eine gemeinsame Zukunft und vielleicht auch eine Familiengründung vorstellen kann, stellt sie für sich selber fest, dass sie ihren Freund eigentlich nicht ernsthaft liebt. Aber wir ahnen es schon, sie trennt sich nicht von ihm. Konfliktvermeidung, weil sie ihn nicht verletzen will. Und er stellt sie auch seinen Eltern, seinen Freunden vor. Sie verheimlicht die Beziehung eher vor Familie, Freunden und auch vor der Sportmannschaft. In erster Linie, weil sie negative Reaktionen aufgrund des großen Altersunterschieds von 12 Jahren fürchtet.
Ah, okay, also er ist deutlich älter als sie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also werden wir ja noch näher darauf eingehen, dass sie wirklich viel Erwartungsdruck spürt. Ob da jetzt wirklich die Erwartungen gesetzt werden oder nicht, weiß man nicht. Aber sie scheint ja irgendwie bestimmten Bild gerecht werden zu wollen. Also irgendwie muss sie anscheinend auch diese Beziehung weiterführen, obwohl sie ja ihn gar nicht richtig liebt, ne? Wie merkt sie denn eigentlich, dass sie schwanger ist, wenn sie gar nicht zum Beispiel zum Frauenarzt geht?
Ja, sie wird Ende 2013 schwanger. Allerdings fällt ihr das zunächst nicht auf, weil sie weiterhin Blutungen hat. Ja. Auch wenn die schwächer sind als sonst. Und die Morgenübelkeit schiebt sie zunächst auf einen Magen-Darm-Infekt. Erst als sie im März 2014 Bewegungen des Kindes in ihrem Bauch spürt, wird ihr klar, dass sie ein Kind erwartet.
Also ich kann mich da ehrlich gesagt schlecht reinversetzen. Ich habe ja 2 Kinder. Also ich war 2-mal schwanger. Und ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich weiß, man hört auch immer wieder von solchen Fällen. Ich weiß auch, dass Menschen viel verdrängen können. Aber irgendwie finde ich das trotzdem immer wieder absolut erstaunlich, dass man dann sowas nicht merkt. Und ich finde die Vorstellung, dass du erst merkst, dass du schwanger bist, wenn das Baby sich schon im Bauch bewegt, echt, ehrlich gesagt, gruselig.
Was ja auch erst relativ spät passiert eigentlich.
Genau, das also vor allem beim ersten Kind ist das ja deutlich nach dem 3. Monat, also im 4., 5. Monat. Da frage ich mich, was diese Erkenntnis bei ihr dann ausgelöst hat.
Ja, wir können uns das vorstellen, ein Gefühlschaos. Also sie fühlt sich hilflos, sie hat Angst, weil sie sich noch nicht bereit für ein Kind fühlt. Und sie befürchtet es, so hast du es gerade schon angedeutet, Anna, dass ihr Freund die ganze Schwangerschaft zum Anlass nehmen könnte, mit ihr zusammenzuziehen, eine Familie zu gründen und noch weitere Kinder haben zu wollen. Und was sie zu dem Zeitpunkt absolut nicht möchte.
Ja.
Und sie hat natürlich Angst vor der Reaktion ihrer Eltern und vor dem, was sie eventuell von ihr halten würden. Da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil ihre Mutter ihr bei ihrem ersten Freund gesagt hat, dass eine Schwangerschaft in ihrem Alter fatal wäre.
Oha.
Im Nachhinein, das erfahren wir allerdings erst durch die Gerichtsverhandlung, stellt sich diese Angst jedoch als völlig unbegründet heraus.
Ja, da hat die Mutter wahrscheinlich irgendwie vielleicht was Gutes bewirken wollen und hat was total Schlechtes am Ende mit bewirkt. Nämlich, dass die dann dachte, okay, wenn ich jetzt schwanger werde, dann ist das total fatal und mein Leben ist dadurch ruiniert oder wenn ich ein Kind bekomme. Und das wollte sie ja hoffentlich nicht auslösen.
Ich glaube, ich meine, wir sind Frauen, wir können uns vorstellen, dass jeder mal diese Angst oder diesen Druck verspürt hat, schwanger werden wäre jetzt eine Katastrophe.
Klar, ja.
Also das ist, glaube ich, was irgendwie von der Gesellschaft einem aufgedrückt wird als junger, also als Mädchen oder als junge Frau.
Ja, aber eigentlich wäre die, also ich möchte jetzt nicht der Mutter Schuld zuschreiben, um Gottes Willen, aber eigentlich finde ich, so die Aufgabe wäre schon zu sagen, okay, das wäre jetzt, ist jetzt nicht das, was wir uns alle gewünscht haben, aber wenn es so ist, dann ist es so, dann gucken wir, wie wir mit der Situation umgehen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wobei eine davon ja für sie jetzt hier nicht mehr in Frage kommt. Was macht die junge Frau? Dann spricht sie mit dem Freund darüber, oder spricht sie überhaupt mit irgendjemandem?
Nein, sie denkt zunächst über eine Abtreibung nach, sucht anonym Rat in Internetforen, muss aber dann feststellen, dass es zu dem Zeitpunkt längst zu spät ist für einen legalen Schwangerschaftsabbruch.
Ja, das meinte ich gerade. Also die Möglichkeit kommt ja dann gar nicht mehr in Frage, die Schwangerschaft abzubrechen, ne?
Genau, sie bekommt stattdessen den Rat, das Kind doch zur Adoption freizugeben. Das ist für sie aber keine wirkliche Hilfe und es macht ihr eigentlich nur klar, dass sie auf ein unausweichliches Problem zusteuert. Und sie hat zu dem Zeitpunkt keine Vertrauensperson, mit der sie darüber sprechen kann. Das alles verstärkt ihre Ängste also noch, weil sie keine Lösung hat, wendet sie die Verdrängungstaktik an. Sie versucht einfach, ihre Schwangerschaft zu vergessen und so zu tun, als sei nichts passiert.
Ja, wie nochmal, also ich stelle es mir wirklich furchtbar vor. Ich stelle es mir wirklich schrecklich vor, wenn du niemand hast, mit dem du sprechen kannst und dann irgendwie selbst wahrscheinlich versuchst, das für dich auszublenden. Also wie schafft sich denn dann vor der Außenwelt die Schwangerschaft zu verheimlichen? Ich meine, der Bauch fängt ja dann doch irgendwann an zu wachsen und irgendwann kannst du es ja nicht mehr verstecken, oder?
Ja, also sie nutzt erstmal weite Kleidung, um den Schwangerschaftsbauch zu verstecken. Sie setzt aber auch ihren Alltag fort, als wäre nichts passiert. Also auch inklusive Sport und geht auch nur wenige Wochen vor der Geburt mit ihrem Freund noch Badminton spielen und, das muss man leider auch sagen, trinkt auf der Mannschaftsfahrt Mitte Juni sogar Alkohol. Mhm. Aber eben damit keiner Verdacht schöpft. Also.
Ja, bitter. Aber dem Umfeld, dem muss doch trotzdem was auffallen, oder? Also wenn eine ganz mir nahestehende Person sich so verändert, dann muss ich das doch merken, oder?
Ja, das tut es auch. Einer Teamkameradin fällt auf, dass sie trotz des warmen Wetters weite Pullover trägt.
Ja.
Und auch, dass ihre sportliche Leistung abfällt, was für sie total ungewöhnlich ist. Sie schreibt ihr per Facebook eine Nachricht und bietet ihr ihre Hilfe an. Also auch toll von der Mitspielerin. Aber die 21-Jährige reagiert nicht darauf. Dann geht die Mitspielerin zum Trainer und berichtet ihm von ihrem Verdacht. Der spricht dann die 21-Jährige direkt auf eine mögliche Schwangerschaft an und auch er bietet ihr Hilfe an. Aber auch hier, sie beteuert, nicht schwanger zu sein und schiebt es auf eine enorme Gewichtszunahme. Mhm. Und ihr Trainer glaubt ihr, weil sie stets zuverlässig war.
Ja, oder vielleicht will er es auch glauben. Also beim Sportverein, muss ich sagen, verstehe ich es noch irgendwo. Aber was ist mit der Familie und was ist mit dem Freund? Also die müssen sich ja häufiger sehen. Und vielleicht auch nicht unbedingt immer im weiten Pullover.
Ja, ihrer Mutter fällt die Gewichtszunahme ebenfalls auf. Sie spricht sie das erste Mal um Ostern rum auf eine Schwangerschaft an.
Also da muss sie dann im fünften Monat ungefähr sein, sechsten Monat, ne? Ja.
Und ihre Tochter erklärt es dann auch mit wenig Sport und viel Essen. Die Mutter glaubt das aber nicht so wirklich und hakt 4 Wochen später nochmal nach. Mhm. Aber auch da verneint die Tochter. Und dann bietet sie ihr stattdessen noch die perfekte Ausrede an, weil sie dann vielleicht mutmaßt, dass es an der Pille liegen könnte, ne, eine Nebenwirkung, und rät ihr doch mal zum Frauenarzt zu gehen. Und danach schöpft die Mutter auch keinen weiteren Verdacht mehr.
Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich möchte da wirklich jetzt nicht dieser Mutter irgendwie Schuld geben. Ich finde das auch immer schwierig. Aber dann einem Mädchen, oder nein, das ist natürlich kein Mädchen mehr, es ist eine erwachsene Frau, aber es ist ihre Tochter, und ihr dann den Tipp zu geben, jetzt doch mal zum Frauenarzt zu gehen, sie muss doch wissen, dass die nie zum Frauenarzt gegangen ist. Ich finde, dass offensichtlich neigen die beide dazu, Dinge zu verdrängen, oder? Also ich verstehe es nicht, und ich glaube, ihrem Freund muss das eigentlich aufgefallen sein.
Naja, also ihm fällt im Frühjahr 2014 auf, dass seine Freundin am Bauch zugenommen hat. Aber auch hier, sie erklärt es ihm mit weniger Sport, mehr Essen. Und danach spricht er ihre Zunahme in, so Zitat aus dem Gerichtsurteil, in neckend scherzhafter Weise an. Sie nutzt schließlich die Ausrede, dass sie eine andere Pille nehmen und Probleme mit der Bauchspeicheldrüse habe. Er glaubt ihr, weil es für ihn plausibel klingt, aber auch weil er sich nicht vorstellen kann, also ähnlich wie der Trainer, dass ihm seine Partnerin eine Schwangerschaft verheimlichen würde. Er lässt das Thema dann ruhen, auch weil er merkt, dass es ihr unangenehm ist.
Ja, also die ist offensichtlich einfach sehr gut im Verdrängen, und es kann ja vielleicht tatsächlich sein, dass sie es so sehr verdrängt, dass sie sich das irgendwann selber glaubt. Fakt ist, die verheimlicht ihre Schwangerschaft also wirklich erfolgreich vor dem kompletten Umfeld und, wie ich schon gerade sagte, vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst, aber unvermeidlich kommt natürlich der Tag der Geburt.
Ja, es ist ein Samstag Ende Juni. Eigentlich will sie mit ihrer Mutter zu einer Familienfeier fahren, deswegen ist sie auch schon am Vorabend in ihr Elternhaus nach Bonn zurückgekehrt. Sie bekommt aber heftige Bauchschmerzen und bleibt zu Hause, ohne zu ahnen, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Ihre Mutter fährt alleine zu der Feier. Ihrem Freund erzählt sie von den Bauchkrämpfen und er kommt zu ihr, um sie zu kümmern. Nachmittags wird ihr aber bewusst, dass es nicht nur Bauchkrämpfe sind, sondern Wehen.
Also selbst dann sagt sie ihm nicht die Wahrheit?
Ja, leider nein. Ihr Freund ist für den frühen Abend mit Freunden verabredet, um ein Fußballspiel zu schauen. Sie überredet ihn hinzugehen, obwohl er bei ihr bleiben und sich um sie kümmern möchte. Er fährt dann so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr.
Also diese Situation muss man sich echt mal vorstellen. Normalerweise bereiten sich Mütter, idealerweise dann mit dem Partner zusammen oder der Partnerin, monatelang auf diesen Moment vor, auf diese Geburt, haben alle möglichen medizinischen Untersuchungen gemacht, wissen, ob es dem Kind gut geht, ob eine Geburt überhaupt auf dem natürlichen Weg möglich ist oder ob es vielleicht einen Kaiserschnitt braucht. Und die, ja, die sitzt da komplett alleine, ne?
Ja, die ist komplett alleine in ihrem Elternhaus. Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Also ich habe bisher noch keine Kinder. Ich kann mir nur vorstellen, wie man sich vor so einer Geburt fühlt. Anna, du hast gesagt, du hast schon zwei Kinder. Wie überfordert einen schon so eine, ich sag mal, normale Geburt, ne, unter den klassischen Voraussetzungen? Was geht da in einem vor?
Also ich weiß, verallgemeinern kann man das nicht. Ich glaube, es gibt ganz bestimmt Frauen, die haben so, die ruhen so sehr in sich selbst und haben so ein Urvertrauen, dass die da wirklich total offen rangehen und da auch keine Angst haben. Ich kann also nur für mich sprechen und ich hatte auf jeden Fall keine Panik vor der Geburt, das auf keinen Fall, aber riesengroßen Respekt, weil du weißt einfach überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Also es ist einfach etwas, das kannst du auch nicht üben, auch nicht durch irgendwelche Kurse. Von daher fehlt mir wirklich die Vorstellungskraft, mich da rein zu versetzen, dass ich da Mutterseelen allein sitze und merke auf einmal, das kommt jetzt über mich, weil das kommt ja wirklich über einen. Das ist ja nichts, was du jetzt irgendwie noch großartig kontrollieren kannst. Und die hat nichts gelernt, wie man den Atem irgendwie kontrolliert, wie man die Wehen veratmet und so weiter. Das ist wirklich, ja, es ist einfach nur heftig. Also, ja, wie verläuft dann diese Geburt?
Ja, sie bringt gegen 19 Uhr einen gesunden Jungen zur Welt. Sie durchtrennt die Nabelschnur, wäscht ihr Kind, wickelt es in ein Tuch und legt es auf das Sofa in dem Zimmer. Sie spürt, das sagt sie später aus, in diesem Moment und auch später keine Beziehung zu dem Kind. Mhm. In ihrem Kopf überschlagen sich vielmehr die Gedanken, auch weil sie nicht weiß, wann ihre Mutter zurückkommen wird. Erst da kommt ihr die Idee, das Kind in eine Babyklappe zu geben. Über ihr Smartphone sucht sie nach Babyklappen in der Nähe. Leider vergeblich, denn in Bonn gibt es keine Babyklappe. Die nächste befindet sich in Köln und ihr wird klar, dass sie das Kind an dem Abend nicht mehr unbemerkt nach Köln bringen kann.
Ja, da kommen wir zu einem großen Problem, das man auch durchaus mal ansprechen darf. Also nicht, dass es überhaupt sein sollte, dass jemand in so einer Situation landet, aber dass dann gar keine Babyklappe da ist. Also Babyklappe ist ja ein Ort, an dem du ein Baby anonym sozusagen abgeben kannst und das wird dann sofort medizinisch versorgt. Also das ist wirklich ein Skandal, dass sie da auch noch dann in dieser Situation noch verlassener im Grunde dasteht. Also sie versucht dann ja jetzt offensichtlich nach einer Ersatzbabyklappe zu suchen, also nach einem Ort, an dem ihr Kind schnell gefunden und versorgt wird, richtig?
Richtig. Sie steckt das Kind mit dem eingewickelten Tuch in einen Turnbeutel, dessen Öffnung sie aber offen lässt, damit er genug Luft bekommt, setzt sich aufs Fahrrad und fährt los, ohne zu wissen, dass es eine Odyssee für sie werden wird. Als sie losfährt, ist es ungefähr 19.45 Uhr, also keine Stunde nach der Geburt.
Also sorry, ich muss einmal noch mal ganz kurz, ich finde das wirklich, jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, da müssen einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Eine Stunde nach der Geburt auf dem Fahrrad zu sitzen, ist das alleine ist, sorry, für mich, auch wenn es vielleicht für manche too much information ist, ist absolut unvorstellbar. Wirklich Wahnsinn.
Ja, und wie du schon gesagt hast, sucht sie dann nach einem Ort, an dem ihr Baby schnell gefunden wird. Und das ist wichtig, an dem sie beim Ablegen aber auch nicht gesehen wird. Damit eben auch jetzt nicht noch jemand von ihrer Schwangerschaft erfährt. Das ist immer noch ihre größte Sorge in diesem Moment.
Okay, also welchen Ort sucht sie jetzt aus?
Ja, sie versucht es gleich an mehreren Stellen, an einem Klostergelände, an einem Krankenhaus, an zwei Kirchen. Aber entweder ist das Gelände verschlossen oder es sind zu viele Menschen in der Nähe, die sie vielleicht hätten sehen können. Und mit jedem gescheiterten Versuch wird sie panischer.
Sie ist nun schon seit mehr als anderthalb Stunden unterwegs. Sie hat Angst, dass ihre Mutter bald von der Familienfeier zurückkehren und die Spuren der Geburt vorfinden könnte. Ohne konkretes Ziel fährt sie mit dem Fahrrad umher und kommt schließlich zu einem Weg zwischen Bahngleisen und einem Parkhaus. Dieser Weg ist auf beiden Seiten mit Zäunen von der Bahnlinie sowie von einem Firmengelände abgegrenzt. Auf der Seite der Bahnlinie ist der Zaun zusätzlich vollständig von Gebüsch überwuchert. Nach einem Engpass zu Beginn des Weges erweitert sich der Randbereich auf der Seite der Bahnlinie um einen Grünstreifen von etwa 2 Metern Breite. Erst danach beginnt das Gebüsch, welches den Zaun vollständig verdeckt. Es ist ein schmaler Pfad, der parallel zu Bahngleisen hinter einem Parkhaus verläuft. Innerhalb von 100 Metern rund um die Stelle gibt es keinerlei Wohnbebauung.
Und dieser Ort ist schließlich der Ort, den sie in ihrer Panik als Ablagestelle auswählt.
Genau, für den Gerichtsprozess ist später entscheidend, dass sie den Rucksack nicht einfach an dem Weg auf dem Grünstreifen ablegt, sondern ihn vielmehr in das Gebüsch an den Bahngleisen schiebt. Und so ist der schwarze Rucksack vom Weg aus, zumal weil es Nacht ist, überhaupt nicht zu entdecken.
Aber warum macht die das? Ich komme einfach nicht dahinter. Also erstmal macht sie diese ganze Odyssee, hast du es genannt, so kurz nach der Geburt, die sie komplett alleine durchgestanden hat. Und will doch eigentlich einen Ort suchen, an dem das Baby schnell gefunden wird. Wieso dann dieses Verstecken?
Ja, sie wird in dem Moment einfach immer panischer und wollte eben sicher gehen, dass sie, sollte auf dem Weg oder in der Nähe der Ablagestelle doch noch jemand unterwegs sein, sie eben nicht mit dem Kind oder dem Rucksack in Verbindung gebracht wird.
Man muss es schon einfach so sagen, am Ende ist ihr das dann doch wichtiger, dass sie nicht mit dem Kind in Verbindung gebracht wird und nicht als Mutter identifiziert wird, als dass das Kind überlebt, auch wenn das wirklich schlimm klingt. Durch ganz, 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 ganz viel Glück, also sowieso ist da ehrlich gesagt richtig viel Glück im Spiel, auch dass das offensichtlich eine total unkomplizierte Geburt im Vergleich gewesen sein muss. Und noch mehr Glück ist dann wirklich, dass der Junge nur 2 Stunden später, nämlich gegen Mitternacht, da sieht man auch, wie lange die da wirklich unterwegs war, durch einen glücklichen Zufall, wie gesagt, von diesen 3 Jugendlichen gefunden und danach sofort medizinisch versorgt wird. Was macht denn jetzt die Mutter, nachdem sie ihr Baby an dem verlassenen Ort abgelegt hat?
Ja, sie radelt nach Hause und ihre Mutter ist noch nicht wieder da. Das heißt, sie räumt auf und beseitigt alle Spuren der Geburt und legt sich dann ins Bett. Ihre Mutter kommt erst heim, als sie schon schläft. Und auch von der Nachgeburt, die in der Nacht kommt, bekommt ihre Mutter nichts mit.
Das allein, ehrlich gesagt, ist auch schon merkwürdig, dass die Nachgeburt dann so spät kommt. Aber gut. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber an der Stelle müssen wir mal ganz kurz über die Alternativen sprechen, die ihr theoretisch dann doch zur Verfügung gestanden hätten. Ne?
Ja, auch für eventuell Leute, die zuhören, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, um das einfach mal durchzugehen. Also schauen wir uns die Optionen mal genauer an. Also sie denkt zunächst über eine Abtreibung nach. Das ist in Deutschland nur bis zur 12. Woche straffrei möglich. In Ausnahmefällen auch bis zur 22. Woche. Dafür muss die Schwangere aber in jedem Fall eine Beratung absolvieren. Der Abbruch darf frühestens am 4. Tag nach diesem Beratungstermin durchgeführt werden. Die Möglichkeit einer Adoption schließt sie aus. Stattdessen sucht sie erst nach der Geburt nach einer Babyklappe. In Bonn gibt es jedoch keine solche Einrichtung.
Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Eine Babyklappe, die befindet sich meistens in einem Krankenhaus, einer Klinik oder einer sozialen Einrichtung. Hinter dieser Klappe, die tatsächlich eine Klappe ist, da befindet sich ein Wärmebett und in dieses kann das neugeborene Baby gelegt werden. Also das ist dann direkt, bekommt direkt die Wärme, die es braucht. Die Babys kommen ja aus dem Mutterleib raus, aus der warmen Gebärmutter und unterkühlen eben sonst sehr schnell. Und wenn diese Klappe nicht per Hand geschlossen wird, dann schließt sie sich auch bei einigen Anlagen langsam automatisch, um das Kind eben vor der Unterkühlung zu schützen oder insgesamt vor, ja, davor, dass jemand anders es jetzt herausnehmen würde. Sobald die Klappe dann wirklich geschlossen ist, wird durch einen elektronischen Alarm, in der Regel ist das ein Bereitschaftshandy, was da erreicht wird, Hilfe gerufen, also ärztliche Hilfe, damit das Neugeborene sofort versorgt werden kann. Und nach der Untersuchung wird das Kind dann nach ein paar Tagen der Beobachtung zur Adoption freigegeben. Ganz wichtig zu wissen, Eltern, die ihr Kind in eine Babyklappe legen, die machen sich strafbar, weil sie dadurch die Unterhalts- und Fürsorgepflicht verletzen. In der Praxis werden die Mütter, das sind ja wahrscheinlich in allen Fällen Mütter, aber sehr selten strafrechtlich verfolgt. Entweder weil eine Notstandssituation angenommen wird oder weil sie einfach gar nicht ermittelt werden können. Und in Deutschland gibt es um die 90 Babyklappen, davon 20 in NRW. Und ich finde das, wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, wirklich ein Skandal. Das ist wirklich wahnsinnig wenig.
ja, die nächste Babyklappe für uns hier in der Region, die auch die junge Mutter bei ihrer Internetrecherche findet, ist die der Mutter-Vater-Kind-Einrichtung Haus Adelheid in Köln-Nippes. In Koblenz hat das städtische Klinikum Kemperhof ebenfalls eine Babyklappe. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, von der hattest du mir erzählt, Anna, bei der Recherche.
Ja, richtig. Eine vertrauliche Geburt ist das, bei der die Mutter auf Wunsch anonym bleiben kann. Vielleicht kannte die 21-Jährige diese Möglichkeit noch nicht. Ich habe auch das Gefühl, ohne ihr jetzt zu viel unterstellen zu wollen, sie hat sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, die hat wirklich die gesamte Schwangerschaft das so sehr verdrängt, dass sie dann erst viel zu spät drauf gekommen ist, sich zu informieren. Das entsprechende Gesetz, das die vertrauliche Geburt regelt, das ist auch erst seit dem 1. Mai 2014, also wenige Wochen vor der Geburt des Kleinen, in Kraft getreten. Das heißt, vielleicht konnte sie es auch gar nicht wirklich kennen. Um diese vertrauliche Geburt in Anspruch zu nehmen, muss die Schwangere ihre wahre Identität nur einmal, und zwar der zuständigen Beraterin in einer Beratungsstelle, offenbaren. Und anschließend kann sie ein Pseudonym für sich auswählen und sie darf auch den Vornamen des Kindes bestimmen. Alle anderen Einrichtungen, Behörden und Personen erfahren nur ihr Pseudonym. Auch nach der Geburt wird die Frau dann medizinisch betreut und von der Beratungsstelle unterstützt, auch für den Fall, dass sie das Kind dann doch noch selbst großziehen möchte. Die vertrauliche Geburt, sowohl die Beratung als auch die medizinische Behandlung, Vor- und Nachsorge, sind kostenfrei für die Schwangere. Die Kosten übernimmt der Bund, also wir alle als Steuerzahler. Das Kind hat ab dem 16. Geburtstag das Recht, den Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift seiner leiblichen Mutter beim Bundesamt für Familie einzusehen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass eine vertrauliche Geburt auch noch kurzfristig oder sogar nach der Geburt möglich ist, wenn eine Schwangere eben mit dem Wunsch nach einer anonymen Geburt in eine Klinik oder zu einer Hebamme kommt. Das kann also eine Möglichkeit sein, wenn man einfach überfordert ist, was sehr gut sein kann.
Ja, und noch ein Hinweis, alle Infos zu Beratungsangeboten packen wir euch in die Beschreibung. Damit ihr Hilfe bekommt, solltet ihr euch in einer ähnlichen Situation wie die junge Mutter in unserem heutigen Fall befinden.
Ja, kommen wir wieder zurück zum Tag der Geburt. Wann erfährt die 21-Jährige, dass ihr Kind, ihr Sohn gefunden wurde und überlebt hat?
Direkt am nächsten Tag, ungefähr gegen Abend. Sie sieht den Facebook-Post eines Freundes. Der Fall ist groß in den lokalen Medien. Sie erzählt später vor Gericht, dass sie dabei gemischte Gefühle hatte. Auf der einen Seite war sie natürlich froh, dass ihr Baby überlebt hatte und wohlauf war. Auf der anderen Seite kamen nun wieder die Ängste hoch, doch entdeckt zu werden. Und sie versucht erneut, einfach alles zu verdrängen. Und zwar, indem sie bewusst die Berichterstattung ignoriert. Sie hat aber weiterhin die ganze Zeit Angst, entdeckt zu werden.
Nach dem Hinweis ihrer Mitspielerin, über den wir eben schon gesprochen haben, kommt ihr die Polizei also auf die Spur. Und was passiert dann nach diesem DNA-Test, der gemacht wird?
Ja, sie kommt zunächst in Untersuchungshaft. Ab Ende August wird die Haftpflicht aufgehoben und sie wird stattdessen in einer psychiatrischen Klinik behandelt. 2 Monate bleibt sie dort. Und im Dezember wird Anklage wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen die 21-Jährige erhoben. Der Prozess vor dem Bonner Schwurgericht beginnt am 2. März 2015.
Wie läuft der Gerichtsprozess ab?
Ja, die Angeklagte beteuert, dass sie nie gewollt habe, dass das Kind stirbt. Die Staatsanwaltschaft glaubte diese Aussage aber nicht, aufgrund des einsamen Ortes, an dem sie den Jungen abgelegt hatte. Laut der psychiatrischen Gutachterin befand sich die junge Mutter in einem Ausnahmezustand. Ob sie aber auch in ihrer Schuldfähigkeit eingeschränkt war, das muss das Gericht klären. An allen Prozesstagen wird die Angeklagte übrigens von einem Notfallseelsorger betreut. Als Zeugen sagen auch ihre Mutter und auch der Kindsvater aus.
Also was mich interessiert, ist tatsächlich, was die Mutter vor Gericht sagt, weil diese Beziehung, die scheint irgendwie nicht ganz einfach gewesen zu sein zwischen den beiden, oder?
Ja, unser Gerichtsreporter beschreibt die 61-Jährige auch als kühl. Warum ihre Tochter so eine Angst vor ihr habe, das will auch der Richter vor Gericht wissen. Also warum hat sie so eine Angst, dass sie ihr noch nicht mal von der Schwangerschaft erzählt hat? Und die Mutter kann sich das nicht erklären. Also sie betont, dass es einen liebevollen Umgang innerhalb der Familie gegeben habe und sie selbst davon ausging, ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter zu haben. Und als sie erfahren habe, dass ihre Tochter die Mutter des ausgesetzten Babys sei, sei für sie, Zitat, erstmal die Welt zusammengebrochen. Aber um auch was Positives zu sagen, denn sie erzählt auch, dass sie sich mit ihrer Tochter während der U-Haft ausgesprochen hat und gibt auch zu, in der Vergangenheit zu wenig über emotionale Konflikte und Gefühle gesprochen zu haben.
Es scheint ja schon eine Erkenntnis dann offenbar gegeben zu haben und es klingt so ein bisschen, als hätten sich hier Mutter und Tochter natürlich durch ein schreckliches Ereignis, aber trotzdem endlich mal offen miteinander auseinandergesetzt, ne?
Ja. Ja, und auch zu ihrem Freund ist sie endlich ehrlich. Also sie sagt ihm, dass sie ihn nie geliebt hat. Für ihn ist das natürlich ein Zitat Schock, wie er vor Gericht aussagt. Er sagt auch aus, dass er das Kind gerne zu sich genommen hätte und mit der Hilfe seiner Eltern großgezogen hätte. Seine Freundin stimmt hingegen zu, dass die Pflegefamilie, die den Jungen betreut, ihn auch adoptieren darf.
Mhm. Was sagt das Gericht zu der Frage, ob die 21-Jährige wirklich den Tod des Kindes in Kauf genommen haben soll?
Ja, für die Richter steht fest, dass die Angeklagte nicht wollte, dass ihr Sohn stirbt. Und erst gegen Ende der etwa zweistündigen Fahrradtour, auf der die 21-Jährige einen passenden Ablageort gesucht hatte, sei es dann zu diesem Gefühlschaos gekommen. Und so Zitat des Gerichts, erst jetzt stellte sie ihre Interessen, aus der ganzen Sache unerkannt herauszukommen, über das Leben des Neugeborenen. Der jungen Mutter war in dem Moment zwar klar, dass das Kind in dem Versteck womöglich nicht zeitnah oder überhaupt nicht gefunden werden und ohne die notwendige Hilfe sterben könnte.
Ja.
Das nahm sie aber in Kauf, da es ihr in dem konkreten Moment wichtiger war, das Kind loszuwerden, um noch rechtzeitig vor der Ankunft ihrer Mutter das Elternhaus aufzuräumen und die Spuren der Geburt zu beseitigen. Und für das Gericht ist sie damit uneingeschränkt verantwortlich. Sie belegen es auch anhand ihres Verhaltens. Obwohl sie in Panik war, handelte sie doch, Zitat, situationsangepasst und zielstrebig.
Ja, man kann es irgendwie, das Gericht kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch eben gedacht, die ist wahnsinnig klar und geordnet dafür, dass die in so einer Ausnahmesituation ist. Aber ich weiß nicht, ob man da wirklich so drüber urteilen kann. Also mir fällt es wahnsinnig schwer, so über sie zu urteilen. Aber wie bewertet das Gericht jetzt die Situation und ihr Verhalten dann juristisch?
Ja, also für das Gericht befand sich die junge Frau zum Zeitpunkt der Tat in einem emotionalen Ausnahmezustand. Also sie glauben ihr, dass sie zuerst einen geeigneten Ablageort für ihren Sohn finden wollte und erst in einer Art Endpanik seinen Tod in Kauf genommen hat. Sie gehen auch auf ihre Persönlichkeit ein. Also sie stellen bei ihr ein Reifedefizit fest. Das meint in dem Fall, dass die 21-Jährige Strategien zur Bewältigung eines Konflikts nur schwer entwickeln konnte. Ne? Also was wir gehört haben, ist dem immer aus dem Weg gegangen oder das nicht wahrhaben wollen. Das Gericht wertet auch positiv, dass sie insoweit einsichtig und auch umfassend geständig war, dass sie die Tat und ihre Ursachen mit therapeutischer Hilfe verarbeiten möchte und auch, dass sie mit dem Jugendamt kooperiert hat. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, dass der Kleine, wenn auch im Wesentlichen durch glückliche Fügung, keinen ernsthaften Schaden genommen hat.
Wie lautet dann schließlich das Urteil?
Am 16. März 2015 fällt das Urteil. Die Angeklagte wird wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit, also die Zeit, in der sich die 21-Jährige nicht zu Schulden kommen lassen darf, wird auf 4 Jahre festgelegt. Zudem muss sie 200 Sozialstunden in einer Behindertenwerkstatt leisten.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, es fällt mir total schwer, das zu bewerten. Was sagst du denn jetzt letztlich zu dem Fall?
Ja, wir haben ja hier schon über zahlreiche Fälle gesprochen und ich tue mich auch schwer, mit Tätern Mitleid zu haben. Aber in dem Fall tut es mir wirklich weh, dass sie in so eine Situation geraten ist. Also sie trägt natürlich eine Schuld, vor allen Dingen eine, mit der sie selber leben muss und auch ihr Umfeld. Aber an so vielen Stellen denkt man, hier hätte es anders laufen können. Dann wäre vielleicht alles nicht passiert, wenn offen über das Thema Sexualität, Verhütung gesprochen wäre und auch Gefühle. Und wenn sie eine Vertrauensperson in der Situation gehabt hätte. Es zeigt halt einfach, wie wichtig es ist, keine Tabuthemen zu entwickeln. Und dass man das seinen Kindern mitgibt, dass sie über alles reden können. Also wenn schon nicht mit den eigenen Eltern, wenn es einem peinlich ist, aber dann mit Geschwistern, mit Freunden oder eben mit Beratungsstellen. Ja, wie siehst du den Fall?
Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Was mir so ein bisschen quer sitzt, ist, dass sie irgendwie dann doch ja Hilfe angeboten bekommen hat. Also sowohl ihr Freund wirkt für mich, zumindest nach dem, was wir wissen, wie jemand, der total für sie da war und offensichtlich ja wirklich eigentlich gerne auch mit ihr eine Familie gründen wollte, was sie ihr natürlich eher Angst gemacht hat. Aber in diesem Fall hätte man sich irgendwie gewünscht, dass sie diese Hilfe mehr annehmen kann. Andererseits weißt du natürlich auch nicht, was er gesagt hätte, wenn sie das Kind jetzt nicht hätte haben wollen. Also ich glaube, dass die Situation für sie wirklich ausweglos erschien. Ob sie ausweglos war, ist die andere Frage. Und man kann wirklich nur sagen, am Ende ist das große, große, große Glück, dass dieses Kind gefunden wurde und offensichtlich ja auch in eine gute und vernünftige Zukunft kommen konnte. auch wenn wir dazu jetzt nicht viel mehr sagen können und auch nicht wollen.
Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode von Akte Rheinland. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, entweder hier in den Kommentaren oder per E-Mail an
podcast@ga.de.
Damit vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.